How to Make It, der Podcast für Musiker, die wirklich etwas erreichen wollen. Präsentiert von Adamant Music.
Herzlich willkommen zur 7. Episode von How to Make It. Heute beschäftigen wir uns im Podcast mit dem Thema Booking und dazu habe ich eine echte Expertin eingeladen. Sie kennt das Live-Business nämlich sowohl aus Booker-Sicht als auch aus der Sicht eines Veranstalters. Wir reden über die aktuelle Situation, welche Grundlagen für dein Booking essentiell sind, was du unbedingt vermeiden solltest und wie du gerade jetzt deine Zeit perfekt nutzen kannst, um gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Also viel Spaß mit der heutigen Episode. Ich freue mich wirklich sehr darüber, dass ich heute Corinna Jacke im Podcast begrüßen darf. Sie ist Gründerin von Leuchtfeuer Booking, wo sie unter anderem Booking und Coaching für Musiker anbietet. Außerdem kennt sie als Bookerin für Veranstaltungen des Startups Rausgegangen auch die andere Seite der Live-Branche. Sie kann uns heute also sicherlich super interessante Einblicke hinter die Kulissen geben, die dir mit Sicherheit weiterhelfen werden. Also schon mal vielen Dank, dass du dir die Zeit hierfür nimmst. Herzlich willkommen, Corinna Jacke.
Ja, danke. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier dabei sein kann.
Das freut mich. Vielleicht magst du anfangs einmal kurz so ein bisschen drauf eingehen, was du speziell selber so ein bisschen auf deinen Werdegang, wie bist du so in die Branche reingerutscht und was machst du bei Leuchtfeuer eigentlich genau?
Ja, gerne. Also ich habe tatsächlich Kunst- und Kulturmanagement studiert, also jetzt nicht so ganz abwegig. War dann aber erstmal mehrere Jahre hier in Köln bei Rausgegangen, wie du ja auch eben schon gesagt hast, und habe da unter anderem sowohl die Online-Redaktion mit aufgebaut, also Rausgegangen ist ja eine App, die ganz viele Veranstaltungstipps geben, das heißt, es ist wirklich da redaktionell alles aufbereitet und parallel dazu halt angefangen, eigene Events unter dem Dach von Rausgegangen zu, ja, ich sag mal, kreieren und auch zu organisieren. Und da haben sich dann über die Jahre mehrere Eventreihen gebildet, die ich dann geleitet habe und vor allen Dingen auch das Zusammenleuchten-Festival, was dieses Jahr 5-jähriges Jubiläum gehabt hätte, wenn es denn stattgefunden hätte. Das ist immer nach wie vor noch ein bisschen traurig, aber gut. Genau, und habe das halt wirklich damals auch dann 3 Jahre lang geleitet, bis ich mich dann 2018 selbstständig gemacht habe, eben mit Leuchtfeuer Booking, weil ich gerne noch viel enger mit den Künstlern und Künstlerinnen zusammenarbeiten wollte und ein bisschen weg von der Eventseite, ein bisschen mehr hin zu der Künstlerseite und dann eben Booking auch immer schon das war, was mich gereizt hat, aber eben noch viel mehr auch die direkte Zusammenarbeit mit den Künstlern, weswegen ich eben jetzt nicht nur aktives Booking für Bands und nach wie vor auch noch für Events, auch nach wie vor noch fürs Zusammenleuchten mache, sondern eben auch dieses ganze Coaching, Online-Kurse, Workshops eben für Musikerinnen und Musiker, wo es eben um die Themen geht, effektives Booking, Sichtbarkeit, aber auch ganz viel so Visionsarbeit und Erfolgsmindset, also wirklich das Musikprojekt auf das nächste Level zu bringen und habe dazu auch ganz viel Content dann immer auf meinen Kanälen, auf meinem Blog und versuche das so dann quasi auch zugänglich zu machen und den Leuten da einen Einstieg zu ermöglichen, genau.
Ja, super. Wir hatten es ja gerade schon gesagt, du hast die Erfahrungen als Bookerin quasi für die Veranstaltungen, als auch jetzt eben für Künstler direkt. Du kennst also eigentlich beide Seiten. Siehst du das als Vorteil für dich, weil du zum Beispiel weißt, worauf halt einen aus Veranstaltersicht Wert gelegt wird, was du dann wiederum für deine Künstler anwenden kannst? Oder sind es zwei völlig verschiedene Welten, die nicht wirklich die nicht wirklich unbedingt zusammenpassen und das quasi was komplett Neues erstmal ist?
Nee, es ist auf jeden Fall ein Mega-Vorteil, weil ich genau weiß, also ne, natürlich auf der einen Seite, wie du sagst, ich kann das halt benutzen in meinen Coachings und auch in, zum Beispiel auch in meinem Online-Kurs Booking effektiv selbst machen, geht es auch genau darum, dass man eben guckt, okay, was ist eigentlich das, was den Veranstalter interessiert. Also was ist es, was ich irgendwie brauche als Musiker, um bei einem Veranstalter für einen Gig irgendwie in Frage zu kommen? Und ich kenne natürlich genau diese Situation. Und so kann ich dann eben auch, wenn ich selber für meine Bands booke, weiß ich genau, wenn ich da eine gewisse Antwort kriege oder jetzt auch keine Antwort erstmal kriege über ein paar Monate, das ist vor allen Dingen bei Festivals oft so, dass ich einfach weiß, man kann da manchmal nach einmal E-Mail schreiben, kriegt man da einfach noch keine Rückmeldung, weil die Prozesse ganz anders sind als zum Beispiel, wenn ich Booking in einem Venue mache oder so. Deswegen, das sind einfach da auch Prozesse und Abläufe, die ich kenne, wo ich dann auch nicht so viel Zeit damit, ich sag mal, verschwende, mich über irgendwas aufzuregen oder mich irgendwas zu fragen, weil ich einfach genau weiß, wie es auf der anderen Seite läuft. Und das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, denke ich schon.
Wie siehst du denn die aktuelle Situation jetzt, gerade in Bezug auf Booking? Also Konzerte sind ja jetzt mehr oder weniger komplett flach gefallen. Man weiß nicht wirklich, wie es weitergeht. Aktuell ist so mehr oder weniger auf null alles runtergefahren, gerade eben im Konzert- und Live-Bereich. Wie siehst du das so ein bisschen?
Ja, das ist natürlich auch fürs Booking jetzt auf jeden Fall eine andere Situation. Normalerweise wäre es ja jetzt so im Frühjahr, man würde vielleicht gucken, welche Herbst-Gigs man spielt und vielleicht noch versuchen, so ein paar Last-Minute-Sommer-Festivals irgendwie reinzuholen. Und jetzt ist es natürlich so, dass sich alles verschiebt, ne? Also das Ding ist, man merkt auf Booker-Seite gar nicht so sehr diesen Stillstand, der gerade ja an sich stattfindet, weil man nur damit beschäftigt ist, die Sachen zu verlegen. Also man irgendwie probiert die Termine, die jetzt stattgefunden hätten, gerade so Frühjahrstouren, was jetzt war, auch so März, April, Mai rum, die mussten ja alle verschoben werden. Und dadurch ergibt sich natürlich auch insgesamt ein anderes Bild. Also viele Termine sind in den Herbst verlegt worden. Das heißt, da ist jetzt schon viel auch weg. Und selbst ins nächste Frühjahr wurde schon viel verlegt. Das heißt sozusagen ein bisschen die Termine, die normalerweise im nächsten Frühjahr man vielleicht im Herbst angehen würde, die sind teilweise jetzt schon weg. Also das heißt, es geht alles, verschiebt sich einfach alles und es entsteht ein bisschen wie so ein Vakuum da, was natürlich, auf das man sich halt einstellen muss und jetzt quasi eigentlich genauso viel am Arbeiten ist wie vorher auch. Nur, dass man natürlich den Outcome, den das dann hat, noch nicht absehen kann und inwieweit das wirklich funktioniert. Und gleichzeitig ist es natürlich so, was Festival-Booking und so angeht. Normalerweise hätte man da ja auch im Herbst wieder gestartet, fürs nächste Jahr das Booking zu betreiben. Da ist es jetzt nur so, dass viele Festivals, die jetzt verschoben werden ins nächste Jahr, natürlich auch versuchen, die Acts einfach mitzunehmen, ne? Was natürlich für die Acts cool ist, dass die halt, wo sie eben den Slot hatten, den auch behalten können. Bedeutet aber natürlich auch, dass diese Booking-Phase für den Festivalsommer nächstes Jahr nicht so offen ist wie sonst. Also da ist dann einfach viel auch schon einfach von vornherein vergeben, aber nicht alles. Also das ist da auch nochmal ganz wichtig, nicht alle Festival machen das so und es geht natürlich auch nicht immer auf. Also nicht immer passt der Termin auch wieder und so, ne? Also das soll da jetzt nicht heißen, dass man das gar nicht erst versuchen braucht, aber einfach nur, dass man sich so ein bisschen darauf einstellt, dass aus diesen Umständen diese gesamte Situation im nächsten Jahr sich natürlich auch verändert und gleichzeitig natürlich auch bei den Clubs die Unsicherheiten nach wie vor da sind, ne? Teilweise, ob die überhaupt, ich sag mal ganz salopp, über den Sommer kommen sozusagen, wo man auch teilweise einfach gerade keine Termine bekommt fürs nächste Jahr, weil die sagen, wir müssen gerade erstmal gucken, wie das überhaupt aussieht nächstes Jahr bei uns so. Deswegen sind da die ganzen, ich sag mal, Umstände wirken sich gerade schon sehr aus auf dem normalen Booking-Prozess sozusagen. Ja.
Glaubst du, dass sich dieses Verschieben, was jetzt gerade stattfindet, dass du eben quasi eigentlich viel weiter im Voraus jetzt schon planst, dass sich das dann irgendwann wieder auflöst oder wird es jetzt noch länger spürbar sein, dass du jetzt quasi auch nächstes Jahr dann entsprechend das halbe Jahr weiter im Voraus planen musst, weil halt die Veranstalter oder die Booker, je nachdem, dass die halt schon viel länger im Voraus ausgebucht sind? Glaubst du, das wird irgendwann wieder normal, dass du halt beispielsweise im Herbst dann dein Festival-Booking fürs nächste Jahr machen kannst? Oder glaubst du, dass sich das noch eine Zeit lang so zieht mit diesem Verschub mehr oder weniger?
Also ich glaube, bei den Festivals wird es sich relativ schnell wieder normalisieren, weil es ja dann wirklich so ist, dass nach dem nächsten Sommer, der Sommer, der danach kommt, da ist ja dann wieder offen. Also da kann ich ja dann wirklich, ne, wieder im Herbst einfach hingehen und sagen, so für nächstes Jahr bewerbe ich mich jetzt auf die Festivals. Die werden ja nicht dann quasi schon, die stehen jetzt ja nur vorher fest, weil es dieses Jahr nicht stattfand.
Ja, genau.
Und bei den Venues allerdings bin ich mir da gerade selber noch nicht zu 100% sicher, wie sich das entwickeln wird, weil da natürlich jetzt dieser Prozess einfach ist, okay, der Termin ist weg, okay, gehen wir ein paar Monate später, okay, der Termin ist weg, gehen wir ein paar Monate später.
Genau,
ja. Und das ist halt schon was, wo ich mir nicht sicher bin, wie schnell sich das wieder normalisiert, wobei da so ein immer der Festivalsommer ja auch immer so ist, dass da auch weniger Clubkonzerte stattfinden. Ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, vielleicht verschiebt sich das so ein bisschen, dass vielleicht auch nächstes Jahr im Sommer, weil halt viele Festivals schon verbucht sind, da vielleicht auch mehr Clubsachen noch stattfinden oder so. Das ist alles rein hypothetisch. Mhm. Und dass sich dadurch das wieder so ein bisschen ausgleicht. Aber das, ja, da bin ich selber gespannt, wie sich das in Richtung von den Clubs und Venues entwickeln wird.
Ich glaube, dass es da halt auch echt super schwer gerade zu planen ist, jetzt aus Veranstalter-Sicht, weil jetzt, also zumindest hier in Bayern, du hast halt noch keinerlei Zahlen irgendwie genannt. Du hast zwar diesen 31. August, bis dahin erstmal schon mal Großveranstaltungen dicht, aber du weißt ja auch gar nicht, wie es danach weitergeht. Du hast jetzt keine Limits irgendwie an Leuten, beispielsweise du ab 100 Leuten darfst wieder ein Konzert machen oder sowas, sondern wirklich Zahlen, an denen man sich irgendwie festhalten kann, gibt es irgendwie noch gar nicht. Und ich glaube auch irgendwie, dass es dann schwierig wird danach, also erstmal selbst wenn es wieder legal ist, glaube ich, ist trotzdem nochmal eine Zeit lang, bis die Leute irgendwie das ganze Zeug oder diese Angst so ein bisschen aus dem Kopf haben und dann auch wirklich aktiv wieder gescheit auf Konzerte gehen. Ich glaube, dass diese da einige Monate nochmal so eine Übergangsphase ist, wo es relativ tricky wird, irgendwie was auszuverkaufen.
Ja, total, das denke ich auch, weil das ist nämlich eine, genau wie du sagst, ja noch die andere Komponente, die man nicht vergessen darf. Also selbst wenn es dann auf einmal heißt, so ist es jetzt wieder erlaubt, dann ist natürlich die, so muss man so ein bisschen erst wieder die Konnotation von Konzerten so ein bisschen wieder herstellen, mhm, ne, dass das eben nicht, ja, der Hotspot-Sammel-Viren-Umschlagsplatz ist, sondern halt irgendwie wirklich, ja, der Ort, wo man irgendwie zusammenkommt, die Musik feiert und irgendwie Spaß am Leben hat. So, also ich glaube auch, dass das gerade auch promo- und marketingseitig dann nochmal eine Aufgabe wird, wenn die Termine dann wieder stattfinden dürfen, da wirklich auch die Leute zu mobilisieren. Aber das ist, denke ich, teilweise auch machbar. Also gerade auch, weil die Leute dann ja auch natürlich gleichzeitig sehr lange, ich nenne es mal Entzug, gehabt haben, gerade von den regelmäßigen Konzertgängern, dass die da, glaube ich, dann auch wieder am Start sind. Wobei es natürlich die Frage ist, wie auch die Maßnahmen, also ich denke mal, es wird ja immer noch auf lange Zeit eben Maßnahmen geben müssen, sei es Maskenpflicht oder was auch immer, das Ganze wieder noch beeinflussen, auch von der Stimmung her. Ne?
Das glaube ich auch schwierig, wenn du jetzt irgendwie nur bestuhlt dein Konzert spielen darfst, jetzt irgendwie bestuhlt ein, was auch immer, irgendwie ein Dance-Konzert oder ein Metal-Konzert, wo sie dann vor dir irgendwie alle in Reihe und Glied auf dem Stuhl sitzen.
Ja.
Ob das so geil ist. Also ich mit Sicherheit kann man es irgendwie geil machen, aber da ist Kreativität gefragt.
Ja, ich musste gerade an den Sitzpogo denken von den, weiß nicht, ob ich das auf Lieder machen, gibt es immer Sitzpogo. Aber selbst das ist dann wahrscheinlich auch nicht möglich. Sitzpogo mit Abstand. Ja.
Ja, schwierig. Mal schauen, wie es weitergeht. Wie stehst du denn zu Livestream-Konzerten? Das ist ja gerade super im Trend und mehr oder weniger jeder Künstler versucht da irgendwie was aufzubauen. Glaubst du, also erstmal, wie findest du es persönlich? Und glaubst du, dass es nach Corona auch noch irgendwie ein Ding bleibt oder jetzt nur so eine mehr oder weniger Notlösung ist?
Also ich sehe das so ein bisschen aus zwei Richtungen. Also zum einen macht es, glaube ich, total Sinn, sich da jetzt einfach an alternative Wege zu suchen, weil es ist gerade einfach so, normal auftreten geht nicht und dann ist das natürlich klar. Dann guckt man, wie kann ich sonst jetzt irgendwie spielen und Leute erreichen, auch wenn es natürlich an die normale Live-Situation nicht herankommt. Ich glaube, dass der Fehler, der halt gemacht wird, ist, dass die Leute, also die Musikerinnen und Musiker teilweise denken, dass sie das, weil das jetzt irgendwie online ist und kein richtiges Konzert in Anführungszeichen, was ja nicht stimmt, ist halt ein anderes Konzert, dass das ganz oft eben einfach for free angeboten wird und damit so ein bisschen zum einen dieser Überfluss entsteht an diesen Angeboten und zum anderen die Zuschauer sich natürlich auch dran gewöhnen, dass sie einfach irgendwo draufklicken und for free diesen ganzen, dieses ganze Konzert halt bekommen. Klar, es gibt immer vermehrt, gerade bei diesen kuratierenden Plattformen, die halt wirklich ein Programm zusammenstellen. Die habe ich jetzt auch in meinem aktuellen Blogartikel mal ein paar aufgelistet. Halt die Möglichkeit, dass die Leute spenden können. Das ist ja auf jeden Fall schon mal cool. Aber ich würde tatsächlich noch weitergehen und versuchen, also wenn ich als Künstler wirklich Streaming-Konzerte spielen möchte, da wirklich auch aktives Booking in dem Rahmen zu betreiben, mir die Sachen rauszusuchen, also wie zum Beispiel jetzt da diese Plattform, aber da sind, glaube ich, bis jetzt nur eine dabei, beziehungsweise bei noch einer weiß ich, dass sie es einbauen wollen, dass die Leute quasi wirklich gegen Bezahlung den Link bekommen. Also dass man wirklich, das nennt sich dann so Paywall-mäßig, also dass man da einfach eine normale Eintrittssituation halt schafft, damit dieser Prozess halt nicht zur Folge hat, dass dieser Wert von Musik, was ja sowieso in unserer Gesellschaft immer schon so ein bisschen so ein schwieriges Thema ist mit der Kunst und dem Wert und der dafür bezahlen und so weiter und so fort, dass man das nicht noch so sehr dadurch unterstützt, indem man das einfach alles die ganze Zeit so raushaut. Das wäre, glaube ich, da gerade auch langfristig dann der Weg, den man gehen müsste, zu versuchen, da diese Bezahlmöglichkeiten halt wirklich einzubauen und das quasi als nicht optionalen Step irgendwie zu machen. Ich kann verstehen, dass man das am Anfang gemacht hat, weil man die Leute natürlich auch als von Zuschauersicht erstmal daran führen musste und die so ein bisschen daran gewöhnen musste. Aber ich glaube, das darf nicht der Dauerzustand bleiben in dem Sinne.
Was ja aber auch technisch relativ easy umzusetzen ist, so eine Paywall, dass du es halt einfach auf einer passwortgeschützten Website irgendwie machst und dann halt das Passwort oder den Link entsprechend nur rausgibst, wenn bezahlt wird. Also ich glaube, technisch umsetzbar, ich weiß bloß nicht, wie du es gesagt hast, wie das die Leute annehmen, weil halt einfach so viel irgendwie kostenlos zur Verfügung ist und dann musst du schon eine echte Bindung zu deinen Fans aufgebaut haben, dass du die halt dann auch dazu bringst. Ich schaue mir jetzt nichts anderes an, was kostenlos ist, sondern will genau diese Band jetzt sehen und zahle entsprechend auch dafür.
Genau, also das denke ich halt eben auch. Das hat da natürlich dann auch wieder was zu tun, auch mit diesem Überangebot. Ne? Es ist ja genauso, wie ich im normalen Booking meinen Ex immer sage, Leute, wir können nicht irgendwie 5-mal in 3 Monaten hier in Köln spielen, weil da kommt keiner mehr. Ne? Also es ist genau das Gleiche. Man muss so ein bisschen dieses Momentum aufbauen und dann natürlich auch da auch mit Marketing dran gehen. Also das ist ja, im Moment ist es ja so, jemand macht ein Streaming-Konzert, entscheidet sich heute, er macht übermorgen ein Streaming-Konzert, postet das bei sich einmal auf Facebook und dann ist das Ding irgendwie. Aber das ist ja klar, also so funktioniert das ja nicht. Also ich glaube, das muss man einfach so ein bisschen umdenken und diese Gigs wirklich auch wie Offline-Gigs, nenne ich es jetzt mal, behandeln. Auch von eben sowohl von dieser Eintrittssituation her als auch von einem Marketing-Aspekt und dann das Ding wirklich auch promomäßig so bewerben, dass es eben auch in Anführungszeichen was Besonderes ist, ne? Wie wenn ich jetzt eben eine Tour hätte und dann eben nur einmal in dieser Stadt spiele in dem Zeitraum. Dass man da so ein bisschen jetzt nicht alle 2 Wochen irgendwie was streamt. Das ist natürlich jetzt dadurch, dass da jetzt schon so viel passiert ist, ein bisschen schwierig, aber gerade wenn wir jetzt denken, längerfristig denken, glaube ich, ist das so ein bisschen die Entwicklung, wo es hingehen könnte. Weil ich glaube, einige von den Plattformen sind gerade dabei, sich ganz gut da zu etablieren, dass da auch noch weiterhin diese Möglichkeiten bestehen werden. Genau.
Glaubst du auch, dass es nach Corona, dass das jetzt quasi ein Weckruf mehr oder weniger für die Fans irgendwie ist, diese Möglichkeit gibt es auch und dass es auch nach Corona noch weitergehen wird in der Hinsicht?
Ja, ich glaube schon, es gab ja selbst vor Corona schon immer mal so Experimente mit Streams und auch gestreamten Konzerten, die halt zusätzlich zu dem Live-Auftritt halt noch mitgestreamt wurden und so. Das gab es ja auch davor schon. Und ich denke einfach gerade, um auch überregional Leute zu erreichen, also jetzt ne, aus Musikersicht, ist das auf jeden Fall was Potenziale bietet, wenn jetzt, ne, oder ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, also wenn jetzt meine Lieblingsband irgendwie in den USA lebt und tourt, und ich könnte dann halt trotzdem live dabei sein über den Stream, so gefühlt. Ne? Also, dass das halt einfach vielleicht noch dann wieder zunehmen wird, wenn die normalen Konzerte wieder möglich sind. Also könnte ich mir vorstellen, ob das am Ende so kommt, ne? Da spielen ganz viele verschiedene Faktoren mit rein. Aber ich glaube, gerade dadurch, dass wir diese ganzen technischen Möglichkeiten jetzt einmal gezwungenermaßen aufgebaut haben, Wäre halt auch schade, das dann einfach wieder im Sande verlaufen zu lassen. Aber eben, wie gesagt, wenn es gescheite Modelle dahinter hat, die das Ganze eben bezahlt anbieten und so weiter.
Ich glaube auch, dass es nicht verschwinden wird, dass das jetzt so in die Köpfe der Leute mal gekommen ist. Das wäre auch möglich. Ich glaube nur, einfach nur ein, also klar, ein Konzert dann noch zusätzlich einfach streamen, das ist schön, aber ich glaube, ein Livestream 1:1 wie ein normales Konzert aufbauen, das weiß ich nicht, ob das funktioniert. Ich glaube, da musst du dann echt mit den Vorteilen eines Livestreams, jetzt mit irgendwelchem direkten Feedback von den Fans, mit Kommentaren und einfach irgendwelche anderen Konzepte und das so ein bisschen anpassen. Aber ich glaube auch, dass es dann theoretisch auch eine Zukunft hat und dann auch echt eine coole Alternative wäre.
Genau, also man müsste den Schwerpunkt halt anders legen als das, was bei einem normalen Konzert passiert. Genau.
Gehen wir doch mal direkt zum Booking. Gibt's deiner Meinung nach irgendwelche Grundlagen, die man erstmal irgendwie unbedingt schaffen sollte, bevor man sich überhaupt aktiv irgendwie an Veranstalter, Booker, Festivals etc. wendet? Also so ein bisschen die Basis schafft, bevor es wirklich dann direkt ans aktive Booking geht.
Ja, gibt es auf jeden Fall. Das ist ja im Prinzip auch genau mein Fahrwasser, worum es auch in den Coachings viel geht, weil ganz viel immer sozusagen übersprungen wird. Also die Leute fangen quasi an, so, ich mache jetzt Booking, hauen da ihre E-Mails raus, aber das Ding ist, es scheitert manchmal dann schon an einfach strukturellen Punkten, sei es innerhalb, wenn es eine Band ist, ne, wer kümmert sich jetzt da tatsächlich um was, wer ist für was zuständig, wie teilt man sich das auf? Das ist ein Punkt, der ganz oft auch nicht realisiert wird, dass es letzten Endes daran scheitert, dass da keine Gigs reinkommen, weil einfach keiner wirklich spezifisch, wie man so schön sagt, den Hut auf hat, sich um das Ganze zu kümmern. Aber dann auch wirklich dieses ganze Thema Sichtbarkeit und Online-Präsenz und so, weil was da viele auch unterschätzen ist, was ist das Erste, was jemand macht, wenn ich dem dann da meine E-Mail schicke? Der guckt natürlich, wie ist dieser Act, der kennt den ja nicht und dann klickt er da auf irgendwelche Links und guckt sich an, wie das Ganze dargestellt und aufgebaut wird. Und dann sind so Kleinigkeiten von irgendwie, dass das Facebook-Header-Bild ist von vor einem halben Jahr mit Terminen, die schon abgelaufen sind oder so. Also das sind also wirklich einfach diese generelle Sichtbarkeitsgrundlage, also dass man quasi auf allen Kanälen aktualisierte Inhalte hat und da wirklich präsent ist und das wirklich auch aufrecht erhält, ist ein ganz großes Thema und sich da natürlich auch einfach darüber im Klaren ist, wie will ich als Band nach außen eben auch wirken. Also es geht dann wirklich, wenn man das jetzt tief reingeht, wirklich auch um so Sachen wie Werte und was sind die Sachen, die ich vertrete und was ist sozusagen die Essenz von meinem Projekt. Und das muss im Prinzip ja schon mit ein, zwei Blicken auf diese Profile irgendwie rüberkommen. Und das finde ich, das fehlt ganz oft, dass ich durch diese Stimmung, die erzeugt wird, wenn ich mir die Online-Präsenz angucke, sozusagen nicht wirklich, ich sag mal, gereizt werde, mir mehr anzugucken, weil das ist ja der entscheidende Punkt. Die Person, die sich das dann in dem Moment anguckt, muss denken, okay, das sieht ja hier schon mal spannend aus und jetzt klicke ich mal hier aber auch noch wirklich auf den Song oder auf das Video. Mhm. Ne, weil da manchmal passieren die Kontaktpunkte erst noch davor überhaupt jemand sich einen Song angehört hat. Und das ist auch was, glaube ich, ganz oft vergessen wird. Und das spielt so ein bisschen mit rein. Ich sage immer, die Mission, die eine Band oder ein Act im Booking haben sollte, wenn man eben an diese Aufgaben dran geht, ist, es dem Veranstalter so einfach wie möglich zu machen, zu sehen, worum es bei diesem Act geht, also was der macht und was man da erwarten kann. Und das so einfach wie möglich zu machen, hat dann natürlich mehrere Punkte, die da mit reinfließen, aber dieses Online-Sichtbarkeitsding ist ein ganz großer, der damit reinfällt, genau. Also ich würde sagen, diese Punkte, diese interne Basis und auch diese Sichtbarkeit sind wirklich so Grundlagen, die auf jeden Fall da sein sollten. Dann gibt es natürlich materielle Sachen wie, ich brauche irgendwie gescheiten Pressetext und Fotos und das Anschreiben sollte gut sein und so weiter. Das geht aber dann jetzt sehr ins operative Detail rein, sage ich mal.
Aber das, also so wie es für mich jetzt klingt, ist ganz, ganz viel einfach aus, aus Veranstalter-Sicht denken, denen möglichst viel Zeit und ja, wie soll man das sagen, Gedankenaufwand irgendwie abzunehmen, dass sie ganz schnell sehen, passt da in mein Konzept, in mein Venue, wie auch immer. Und halt gerade in Bezug auf Sichtbarkeit, Social Media und so natürlich auch irgendwie, das ist ja, wie du gesagt hast, so ein bisschen der erste Anlaufpunkt und da muss natürlich auch sichtbar werden, lohnt sich's überhaupt da jetzt reinzuhören oder ist es irgendwie so ein kleines, nettes Hobbyprojekt und die meint es nicht wirklich ernst, also so ein bisschen aus Veranstalter-Sicht denken, oder?
Ja, genau, also gerade wie du es auch sagst, ne, diese Professionalisierung ab irgendeinem Punkt, ne? Also wo sehe ich wirklich auch von außen, okay, wie du es auch formuliert hast, ne, die meint es halt ernst, ne? Also diese Online-Darstellung und die professionelle Auftritt. Genau, wie du sagst, den Veranstalter ist eben so einfach wie möglich zu machen. Das kommt dann auch auf so Sachen runter, wie dass in der E-Mail halt nicht der Pressetext reincopy-pastet wird oder so, weil den liest niemand an der Stelle. Ne? Also es sind dann ganz viele Sachen, kommt quasi immer wieder, auch in meinen Coachings dann immer wieder auf diesen Punkt zurück, wo ich dann immer wieder sage, so, aber wir wollen es dem Veranstalter so einfach wie möglich machen. So, was ist da jetzt der Ansatzpunkt? Ne? Dass man da halt quasi immer wieder sich selber fragt, wie ist das denn gerade, wie ich das mache? Ist das einfach oder ist das vielleicht gerade eher noch ein bisschen kompliziert und um 8 Ecken, bis der Veranstalter da ist, wo er eigentlich hin will?
Wir hatten ja gerade hast du schon ein paar angesprochen, aber bin mir sicher, dass sich so in den letzten Jahren mit Sicherheit einige Fehler irgendwie wiederholt haben, die dir einfach immer wieder aufgefallen sind, die aber relativ einfach zu vermeiden sind. Du hattest jetzt gerade eben gesagt, Profile aktuell halten, eben dein Anschreiben zum Beispiel relativ kurz. Fällt dir da noch irgendwie was ein, so ein paar Hinweise, die dir oft auffallen, aber die eigentlich nicht wirklich zielführend sind und die man relativ einfach vermeiden kann?
Ja, also was ich finde, was wirklich einfach umzusetzen ist und was, glaube ich, schon viel ausmacht, ist, Leute, lasst die Anhänge in den E-Mails weg. Das ist halt wirklich so das, wo ich jedes Mal denke, würde man selber ja auch nicht machen. Ne? Und dann kriegt man dafür am besten noch irgendeinen ZIP-Ordner mit mehreren Dateien drin oder MP3s oder so. Ihr habt alles als Links irgendwo. Es gibt alles, was ihr diesen Leuten zeigen möchtet, es gibt es als Links. Und wenn die Links nicht öffentlich sind, dann packt die irgendwie in einen Google Drive. Aber selbst das ist schon wieder kritisch, weil dann habe ich einen Google Drive-Ordner mit 80 Dateien. Mach halt wirklich da gezielte Links zu den Sachen, die ihr den Leuten zeigen wollt. Und das, was da wirklich mein sozusagen Nonplusultra-Tipp ist, wie ich es auch in meinem Online-Kurs mit den Leuten quasi erstelle, ist, dass ihr anstatt einen PDF oder so, was man als EPK dann irgendwie benutzt, macht euch einfach eine Unterseite auf eurer Webseite. Nimmt irgendwie euer www.eureband.de/EPK und da packt ihr genau die Sachen drauf, die ihr quasi in den Anhang sonst gepackt hättet und habt dann quasi so auch sogar noch visuell alles nochmal aufbereitet. Also das ist wirklich so das, was super viel hermacht, weil das eben auch genau wieder dieser Moment ist, wo der Veranstalter dann denkt, ja nice, hier habe ich ja direkt alles auf einen Blick und muss dann nicht noch wieder ewig rumsuchen und eben auch wieder dieser professionelle Auftritt nach außen. Also nicht in die Anhänge packen, weil das ist dann schon wieder noch 2 Klicks zu viel und was eben auch ein ganz praktischer Grund einfach ist, wenn die Anhänge zu groß sind, kommt das bei vielen E-Mails, landet das im Spam und man macht dem Veranstalter, den man eigentlich positiv von sich überzeugen will, noch das Postfach voll, wo der dann losgeht und da seine E-Mails löschen muss, weil irgendwie der Speicherplatz voll ist oder so. Also es sind so viele unterschwellige Sachen, die das alles mit sich bringt. Deswegen keine Anhänge in die E-Mail packen, wäre der Nonplusultra-Tipp.
Sehr guter Hinweis. Wir hatten es ja vorhin auch schon gesagt, so gerade jetzt Corona-Krise, die ganzen Musiker sind zu Hause, können keine Konzerte spielen. Die Live-Branche ist super eingeschränkt, wenn man das so sagen kann. Hast du so ein paar Tipps, wie man vielleicht jetzt die aktuelle Situation irgendwie positiv nutzen kann und daraus dann irgendwie verstärkt oder gestärkt hervorgehen kann? Einfach jetzt die Grundlagen schaffen oder was sollten Musiker genau jetzt tun?
Ja, genau, im Prinzip genau das, was du sagst. Also, weil es ist ja tatsächlich so, es heißt sonst immer, in dem normalen Alltag, ne, ich habe da keine Zeit für, es das heißt auch immer ganz über Booking, ich habe keine Zeit für Booking. Mhm. Stimmt halt auch nicht, man hat Zeit für alles, man muss es nur priorisieren. Und das ist dann jetzt eben auch genau der Punkt. Jetzt fallen die Auftritte weg. Das ist natürlich schade, aber es gibt einem natürlich auch Zeit. Ne? Und da geht es jetzt einfach so ein bisschen darum zu gucken, was ist das Nächste, was in dem Projekt dann wirklich auch ansteht. Geht es vielleicht jetzt wieder erstmal an Songwriting? Dann ist das natürlich jetzt die perfekte Zeit, sich irgendwie zurückzuziehen und da irgendwie neue Sachen zu machen und auszuprobieren. Aber wenn schon seit Ewigkeiten Überarbeitung der Webseite oder Social-Media-Strategie, Contentplanung und sowas auf dem Plan steht oder auch sowas wie Newsletter anlegen auf der Webseite, damit man da noch viel effektiver mit den Fans kommunizieren kann und sozusagen sogar sich loslöst ein Stück weit von Social Media. Wenn diese ganzen Sachen sowieso immer schon hinten runtergefallen sind, wäre jetzt halt der perfekte Zeitpunkt dafür, sich da dran zu setzen. Dafür habe ich jetzt zurzeit auch sozusagen mich auch so ein bisschen nochmal umgeschiftet und darauf auch nochmal vermehrt den Fokus gelegt, dass man quasi wirklich diese technischen Dinge auch angehen kann in gezielten Workshops und Coachings, weil das tatsächlich auch alles Sachen sind, die ich auch kann und weiß, was viele immer nicht wissen. Meine allererste Ausbildung war so Informatik-Kram. Das ist dann auch noch praktisch. Also so zum Beispiel jetzt Newsletter mit der Webseite verknüpfen und dann eben auch strategisch das aufziehen, dass ich da immer Leute reinkriege und so weiter und so fort. Oder natürlich, ne, ganz klar, ich sag mal so, der nächste Booking Andrang oder die nächste Booking Phase wird in jedem Fall wieder kommen und sich da eben auch jetzt aufzustellen und die Sachen, die man schon immer mal angehen würde, sei es die Booking Tabelle aufräumen, also ich finde, jeder Act sollte eine Booking Tabelle haben, dass man da irgendwie alles mal durchgeht und die Sachen sortiert oder sich eben wirklich raussucht, was ist denn das, was nächstes Jahr Priorität haben soll und dann da halt einfach schon mal wirklich dran geht und halt wirklich nicht versucht jetzt zu denken, ja, ich kann ja jetzt gerade nichts machen, weil das ist nicht so. Du kannst halt gerade nicht live spielen gehen wie normal, aber alles andere ist vielleicht jetzt genau die Zeit, um das anzugehen.
Booking-Tabelle im Sinne von eine quasi Kontaktdatenbank oder im Sinne von Checklist, was muss ich denn machen?
Beides. Also es ist tatsächlich in meinem, die Tabelle, die wir im Kurs, die Leute kriegen da einfach eine von mir, das ist eine, die beides miteinander kombiniert, mit der ich halt auch arbeite. Aber natürlich, das kann halt jeder so machen, wie er will. Ich finde, so ist es am einfachsten, weil man da sowohl sieht, welche Sachen man kontaktiert hat, als auch, was da der letzte Stand ist und wann ich nochmal wieder nachhaken muss, was ich da beim letzten Mal an Gage bekommen habe und so weiter. Also das wird quasi alles kombiniert. Aber genau, es sollten beide Informationen an irgendeiner Stelle zu finden sein. Genau.
Abschließend vielleicht, das ist jetzt super schwierig vorherzusagen. Wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, aber wie lange glaubst du, bis wieder ein normaler Konzertbetrieb möglich ist? Jetzt einfach deine persönliche Meinung. Klar, dass man da jetzt nichts irgendwie vorhersagen kann, aber was glaubst du, bis es wieder wirklich so wie jetzt vor Corona war?
Das ist halt wirklich super schwer, weil ich gar nicht weiß. Also da fehlt mir halt einfach auch diese, ich sag mal, medizinische Einschätzung, weil ich gar nicht weiß, ob das jemals, also ich bin in diesem ganzen Virologen-Ding nicht so tief drin, dass ich da jetzt irgendwie sagen könnte, ab dann und dann fällt die Maskenpflicht weg, weil das ist, glaube ich, sowas, auch dieser 1,5 Meter Abstand, der ja Konzerte, wie sie vorher waren, also wenn ich da wirklich, also ich bin auch normalerweise viel auf Konzerten, aber wirklich dann auch so Rock und so Alternative-Sachen, bis mal wieder normal irgendwo vorne in irgendeinem Moshpit, ich sag mal, nicht stehen, sondern rumfliegen kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie lange es bis dahin dauert. Ich glaube, die Situation, dass man wieder live vor Leuten spielen kann, gerade in kleineren Settings, ich sag mal so, letzte Woche Freitag gab es hier in Köln schon die ersten Live-Konzerte mit mit Tischen, jeweils 4 Leute und dann eben 20 von diesen Tischen und dann halt kleinere Acts auf einer Bühne. Also das fand schon wieder statt. Okay. Und ich denke, sowas, also dass man eben wieder live spielen kann an sich, wird vielleicht schon sogar relativ schnell wieder gehen, in, wie gesagt, in kleineren Settings, weil genau wie du gesagt hast, dieses Großveranstaltungsding wird, glaube ich, erstmal länger ausgeschlossen bleiben, aber bis wirklich wieder diese ganz normale Situation, dass man komplett ohne an irgendwas zu denken einfach auf ein Konzert irgendwie mit, ich sag mal, mehr als 1000 Leuten oder selbst schon 500 oder so geht und da ganz sorglos da rumspringen kann, ist, glaube ich, gerade super schwierig absehbar, weil, also ich glaube, das hängt dann wirklich auch damit zu Sachen zusammen, so wird es so einen Impfstoff geben oder nicht und so, ne? Also das kann glaube ich, gerade niemand wirklich irgendwie vorhersagen.
Jetzt hätte ich doch noch eine Frage. Ja. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, dass es sich alles so ein bisschen verschiebt. Wie weit im Voraus macht es denn Sinn, mit dem Booking anzufangen? Lohnt es sich jetzt zu sagen, mehr oder weniger, was dieses Jahr geht, schön und gut, was irgendwie noch spontan zusammenkommt, aber ich hocke mich jetzt halt schon mal an nächstes Jahr ran, oder glaubst du, dass so weit im Voraus noch nicht geplant wird?
Doch, auf jeden Fall. Also ich bin sogar der Meinung, dass man dieses Jahr einfach fast schon abhaken kann, ehrlich gesagt. Klar, man kann jetzt versuchen, ob man da noch irgendwas im Dezember macht oder so, aber ehrlich gesagt, genau auch der Punkt, den du vorhin auch schon gesagt hast, sind die Leute da überhaupt schon wieder so weit? Und wer weiß, wie sich diese eine Regelung geht jetzt bis Ende August. Ganz schnell kann die wahrscheinlich, wird die vielleicht auch einfach wieder noch verlängert. Also ich würde die Energie echt nicht, also auf dieses Jahr legen. Deswegen meine ich, ich würde mir für dieses Jahr halt andere Projekte suchen, worauf ich mich fokussieren kann. Also wie gesagt, die Grundlagen fürs Booking schaffen, meine Strukturen und Prozesse überarbeiten und so weiter und so fort. Und dann tatsächlich schon den Fokus auf nächstes Jahr legen. Also ich bin tatsächlich auch gerade dran, für Acts schon einfach Touren für nächstes Frühjahr aktiv zu booken, weil wie gesagt, da die Termine gerade schon relativ schnell weggehen, weil wie gesagt, so viele Sachen verschoben wurden aus diesem Frühjahr. Ja. Das heißt aber, wenn das aber nicht, also wenn jetzt nicht unbedingt das passieren muss nächstes Frühjahr, weil man vielleicht ein Release hat oder so, man will da jetzt unbedingt eine Tour spielen, dann würde ich auch versuchen, mich damit jetzt nicht so hart zu stressen und sondern eher vielleicht jetzt schon mal recherchieren, welche Festivals gibt es vielleicht, die ich irgendwie gut finde und dann einfach schon frühzeitig vielleicht für den nächsten Sommer schon Festivals anzufragen, weil die jetzt ja wie gesagt alle verschoben wurden und dass man dann vielleicht da noch so ein paar Slots abbekommt von denen, die ihre Acts nicht mitnehmen oder wo es halt nicht gepasst hat. Das wäre, glaube ich, eher das, worauf ich mich dann jetzt schon konzentrieren würde. Und dann kann man, glaube ich, für nächsten Herbst schon relativ entspannt dann sozusagen Ende dieses, Anfang nächsten Jahres sich da Konzerte buchen.
Also ein zu weit im Voraus gibt es aktuell nicht wirklich.
Nee, das ist auch zu super unterschiedlich von Venue zu Venue. Ne? Das ist das, was ich vorhin meinte. Manche sind so, dass sie, wo man jetzt halt für nächstes Frühjahr buchen kann und manche sagen jetzt halt, die können gerade gar nichts sagen. Das muss man, da gibt es halt leider keine pauschale Antwort. Das muss man jedes Mal einfach immer probieren. Aber ich sage immer lieber versuchen, als sich ewig zu fragen, ob es geklappt hätte. Deswegen,
das ist wahr.
Wenn es halt Sachen gibt, die man gerne versuchen würde, immer halt rausschicken, das Anschreiben, ne, einfach probieren. Und wenn es dann aber eben nicht klappt oder eine Absage kommt, dann ist das auch okay. Also ich sage immer so ein bisschen, das Ganze ist so ein bisschen wie so ein Spiel und man darf da nicht sich quasi nur, weil jetzt da eine Absage kam oder vielleicht auch keine Antwort kam, sich sozusagen davon runterziehen lassen, weil es gerade auch so, dass ich das bei den Musikern und Musikerinnen, die ich dann in den Coachings habe, manchmal eben auch beobachte, dass die am Anfang halt immer das so auf sich selbst beziehen. Also, dass die jetzt die Absage bekommen haben oder dass es nicht klappt, weil jetzt irgendwie deren Projekt oder deren Musik oder irgendwas nicht gut ist oder so. Aber das hat damit in den seltensten Fällen zu tun, sage ich mal. Es gibt ganz viele andere Aspekte, die da noch mit reinspielen. Und es ist einfach, ich sage immer so, ab dem Moment, wo man das Anschreiben rausgeschickt hat und dafür gesorgt hat, dass man seinen Part erfüllt hat, also sprich diese Mission, dass es man es dem Veranstalter so einfach wie möglich macht, die ganzen Infos zu finden und zu verstehen, was das für ein Act ist. Ab dem Zeitpunkt ist der Spielball auf der anderen Seite und man guckt dann mal, ob der wieder zurückkommt und macht sich dann sozusagen schon wieder an das Nächste. Also geht einfach in der Tabelle eine Zeile weiter und geht das nächste an. Also dass man da einfach so ein bisschen diese Leichtigkeit mit reinnimmt, das ist, glaube ich, ganz wichtig bei dem gesamten Thema Booking.
Das sind doch perfekte Abschlussworte. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und deinen Input. Ich bin mir ganz sicher, dass hier einige auch noch ordentlich was für sich mitnehmen konnten und jetzt hoffentlich die Zeit auch sinnvoll nutzen und nicht nur zu Hause sitzen und sich beschweren, dass man nicht Konzerte spielen kann. Genau. Danke dir.
Danke dir auch und noch einen schönen Tag.
Das war die 7. Episode von How to Make It, dem Podcast für Musiker, die wirklich etwas erreichen wollen. Ich hoffe, du konntest heute auch wieder einiges für dich mitnehmen und kommst mit deinem Booking jetzt einen deutlichen Schritt voran. Nutz die Zeit jetzt und lass dich nicht unterkriegen. Die aktuelle Situation bietet so viele Chancen für Musiker, auch abseits des Bookings. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne mit anderen Musikern, folge dem Podcast und abonniere auch unbedingt den Adamant Music YouTube-Kanal, um keine hilfreichen Videos zu deiner Musikkarriere mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.